Das Zwergennest, der dritte Teil. Als er am anderen Morgen erwachte, eilte er mit schnellen Schritten und nicht geringem Herzklopfen seiner Wohnung zu, weil er fürchtete, die Zwerge möchten sich für diese Vernachlässigung auf irgendeine Art an ihm gerecht haben. Doch dies war nicht der Fall. Er öffnete die Tür seines Häuschens und horchte zuerst hinein, ob er nichts Ungewöhnliches hörte. Aber da war alles in Ordnung. Die hölzerne Uhr, die über seinem Bette hing, tickte ruhig hin und her, und sein Hänfling, den er in einem kleinen Bauer vor dem Fenster hängen hatte, sang dem anbrechenden Morgen lustig entgegen. Er eilte rasch zu seinem Webstuhle und fand auch hier nichts Außergewöhnliches. Wie immer sah er an dem kleinen Fleckchen Seide und Goldfäden, die umherlagen, dass die Zwerge gearbeitet haben. Nur fand er diesmal die Zeichnung an dem kleinen Stückchen Zeug, das ihm dieselben wie immer zurückgelassen, von früheren ganz verändert. Sonst hatten die Farben nebeneinander so freundlich, so lustig ausgesehen und standen in gutem Einklang und artig nebeneinander, so daß es einem beim Ansehen derselben zumute war, als hörte man eine schöne Melodie. Allein heute hatte Zeichnung und Farbe des zurückgebliebenen Stoffes etwas Unbehagliches, ja Unheimliches. Es schwamm viel Dunkelrot und Schwarz durcheinander und dazwischen kleine Silberfäden wie leuchtende Blitze, so daß es dem Weber beim Anblick des Stoffes einmal wieder recht aufs Herz fiel, daß er doch seine guten Mietsherrn schlecht behandle und überhaupt ein Leben führe, wie er sich nicht für ihn passe und von welchen ihn der Zwerg so sehr gewarnt hatte. Leider hatte ihn das böse Beispiel der jungen Leute in der Stadt schon so verderbt, daß er diese leise Stimme seines Gewissens nicht achtete und sich gleich damit beschäftigte, den neuen Stoff nachzumachen, dessen sonderbare, wilde Zeichnung in kurzem seinem leichtfertigen Sinne besser behagte als die frühere. Den Herrn sowie dem Werkmeister in der Stadt, der wohl noch mit ärgerem Leichtsinn begabt war als der Weber, gefiel das neue Stück Arbeit ausnehmend gut. Letzterer war aber ein schlauer Fuchs, der es schon lange nicht begreifen konnte, dass ein so einfältiger Mensch wie der Weber all diese schönen Muster selbst erdacht und ausgeführt habe. Wie es ihm auch nicht in den Sinn kam, dass es das stille Volk der Zwerge sei, deren Arbeit der Weber nachbildete, so glaubte er dagegen, dass Konrad von seinen Reisen eine Menge Muster und sonderbare Stoffe mitgebracht habe, die er jetzt absichtlich erst nach und nach zum Vorschein brächte, um mehr Geld damit zu verdienen. Schon oftmals hatte der Werkmeister beim Glase Wein das Gespräch auf die Muster gebracht, aber die natürliche Klugheit des Webers war ihm stets verständig ausgewichen und hatte nichts verraten. Dennoch ließ der Werkmeister nicht ab, in ihn zu dringen, und brachte es nach und nach durch seine Schlauheit so weit, dass ihm der Weber sein ganzes Geheimnis mitteilte, auch bei seinem nächsten Besuch etwas von der Arbeit der Zwerge mitbrachte, über deren Schönheit die Sachverständigen die Hände vor Verwunderung über dem Kopf zusammenschlugen. Das Einzige, was er glücklicherweise verschwiegen hatte, war der Ort und die Zeit, wo die Zwerge ihre nächtliche Arbeit abhielten, indem er fürchtete, dass man sie da belauschen könnte und ihm alsdann seinen ganzen Verdienst für immer zerstören würde. Denn durch die Lebensweise, die er seit einiger Zeit geführt, hatte er auch sein Fleiß nachgelassen, sowie die Sorgfalt, mit der er früher seine Arbeiten anfertigte. Und das Einzige, wodurch er Geld verdiente, war die Arbeit der Zwerge, deren selbst schlechte Nachahmung den Kaufleuten so lieb war, dass sie ihm viel dafür bezahlten. Der Werkmeister hatte die Quelle, woher der Weber seine Muster erhielt, einigen guten Freunden entdeckt, und diese hatten es anderen nicht verschwiegen, weshalb Konrad bald in ein solches Gerede kam, dass seine bisherigen Freunde gezwungen waren oder gezwungen schienen, den Umgang mit ihm aufzuheben. Er aber hatte sich so an die lustige Gesellschaft gewöhnt, dass er sich andere Kumpane aussuchte, mit denen er die Nächte verjubelte, und wenn das früher bei einem Glase Wein oder Bier geschehen war, so sank er in kurzer Zeit so tief herab, dass er fast nie ohne einen tüchtigen Branntweinrausch nach Hause zurückging. Was ihm der Zwerg bei Abschließung des Mietkontraktes mit ernster, betrübter Miene gesagt hatte, dass sie nur so lange gute Freunde bleiben und er sich ihres Schutzes erfreuen würde, als sein Herz von den Lastern und Fehlern der Menschen frei bliebe, und dass die Arbeit des stillen Volkes in seinem Hause nur so lange zu seinem Nutzen sein werde, als ihn sein Gewissen ruhig schlafen lasse. Das ging nun allmählich in Erfüllung. Schon oft hatte er bei Vollmondnächten, wenn die Zwerge bei ihm arbeiteten, sich unruhig auf dem Lager hin und her gewälzt und war auch dann und wann erwacht, um ein verworrenes Summen und leises Tönen in seinem Zimmer nebenan zu vernehmen, das ihm seine fünf Sinne auf eine zauberhafte Art zusammenzuschütteln schien, so daß er in solchen Augenblicken nie zu einem klaren Bewusstsein gelangte und unter heftigen Schmerzen und brennendem Fieber wieder in einen unruhigen Schlaf versank. Da sich seine Lebensart auch nicht besserte, sondern er mit jedem Tag ausschweifender und liederlicher wurde, so kamen diese Pausen im Schlaf noch häufiger vor, und er wälzte sich oft stundenlang unruhig aus seinem Lager herum, wenn nebenan die Zwerge in voller Arbeit waren. Bis hierher hatte er noch immer die Vorschrift seines Mietsmannes respektiert und weder seinen Augen noch Ohren erlaubt, sich genauer um das Getreibe des stillen Volkes zu bekümmern. Doch allmählich vergaß er ihre Ermahnungen, und wenn er auch den Vorsatz, die Zwerge zu belauschen, anfangs wieder verwarf, so richtete er sich doch in einer dieser Nächte auf seinem Lager empor, um wenigstens mit den Ohren, so viel er konnte, von der Arbeit der Zwerge zu erlauschen. Da hörte er deutlich den Webstuhl arbeiten, das Schiffchen schoss mit außerordentlicher Geschwindigkeit hin und her, und die Spulräder liefen, als würden sie vom Wirbelwind herumgeweht. Schon hatte er die Klinke der Tür gefasst, um seine Mietsleute zu überraschen, als der bessere Teil seines Herzens ihn noch einmal davon zurückhielt. Er riss sich mit Gewalt von der Türe fort und warf sich wieder auf sein Lager. Am anderen Morgen eilte er zu seinem Webstuhl, suchte überall herum nach dem Stückchen Zeug, das die Zwerge ihm bisher gelassen hatten, und suchte vergebens. Da war nichts mehr zu finden. Auch der Webstuhl, der sich immer in der besten Ordnung befand, war nicht mehr wie früher. Die Schnüre und Latten waren durcheinander geworfen. Kurz, alles das zeigte dem Weber an, dass sich die Gesinnung seines Mietsherrn gegen ihn geändert und er sich nicht mehr dessen mächtigen Schutzes zu erfreuen habe. Auch in der Stadt, bei dem Werkmeister, fand er zu seinem großen Schrecken, dass man nicht mehr so gegen ihn gesinnt sei wie früher. Denn als er diesmal mit leeren Händen kam und selbst nicht einmal das Muster eines neuen Stoffes mitbringen konnte, wie er durch die Hilfe der Zwerge sonst immer getan, empfing man ihn mit kurzen, rauen Worten und sagte ihm, dass man mit seiner Lebensweise und seiner Arbeit gar nicht mehr zufrieden sei. Aus besonderer Gunst, wie der Werkmeister sagte, gab ihm dieser noch einmal eine Partie Seide zu einem letzten Versuch und bedeutete ihm, wenn er hieraus keine gute und sorgfältige Arbeit liefere, müsse man ihn aus der Fabrik entlassen. Konrad ging nach Hause unter mannigfaltigen, sonderbaren Gedanke, wobei ihm auch zuweilen mit einem sehr unbehaglichen Gefühl die Erinnerung früherer Tage ankam, in denen er doch ein ganz anderes Leben geführt. Doch war diese Erinnerung nicht, die ihn heute gegen seine sonstige Gewohnheiten nüchtern nach Hause trieb. Vielmehr hatte er lange in seinen Taschen nachgesucht, ob er nicht noch eine Münze fände, um wenigstens im Wirtshaus einen kleinen Anfang machen zu können. Aber vergeblich. Seine Taschen waren ganz leer, und er wagte es auch nicht, noch einmal um einen Vorschuss zu bitten, wie er schon früher oft getan. Zu Hause gab er sich daran, den Webstuhl in Ordnung zu bringen, was ihm recht sauer ankam, und dann bemühte er sich, die erhaltene Seide aufs Beste aufzuspannen, um wieder einmal ein gutes Stück Arbeit zu liefern, was ihm dann auch so ziemlich gelang. Allein es war nicht die Lust zu arbeiten, die ihn hierzu antrieb, sondern vielmehr die Begierde, Geld zu erhalten, um seine Ausschweifungen weiter fortsetzen zu können. So verging der Monat, und er hatte gerade vor der Nacht, in welcher die Zwerge wieder erscheinen sollten, seinen Stoff fertig gemacht und glaubte, dass ihm derselbe sehr gut gelungen sei. Als er ihn so betrachtete und dabei ausrechnete, wie wenig Geld er doch für die mühevolle Arbeit erhalten würde, da kam ihm ein Gedanke, den er anfänglich zwar hastig unterdrückte, der aber bald darauf noch heftiger in ihm rege wurde. Er dachte nämlich zum ersten Mal in seinem Leben, wie es wohl zu machen wäre, seinen Herrn zu betrügen, indem er von dem ihm anvertrauten Zeug ein paar Ellen herunterschnitte und sie zu seinem eigenen Nutzen verkaufte, um mehr Geld zu bekommen, als der armselige Weberlohn betrüge. Anfänglich sträubte sich sein besseres Gefühl dagegen, allein es zeigte sich bei ihm sehr wahr, dass wer einmal einen bösen Gedanken aufkommen lässt, von demselben leicht überwältigt wird. Kurz nach einigem Bedenken nahm er seine Schere und schnitt für sich ein ziemliches Stück von dem Stoff herunter. Da es für heute zu spät war, nach der Stadt zu gehen, so wickelte er das übrige Zeug zusammen und warf sich nicht ohne starkes Herzklopfen auf sein Lager. Er versuchte zu schlafen, allein das wollte ihm heute gar nicht gelingen, denn er hörte seine Uhr Stunde um Stunde schlagen, ohne dass es ihm möglich gewesen wäre, die Augen zu schließen. Jetzt wurde es draußen hell, und der Mond begann aufzusteigen. Zu gleicher Zeit rauschte es um das Zwergennest, als zögen unzählige Bienenschwärme in der Luft herum, es trippelte und summte, und er vernahm das alles so deutlich wie noch nie. Schon war das stille Volk in seine Stube gezogen, denn er hörte, wie es an dem Webstuhl beschäftigt war und wie die Spulräder liefen. Auch vernahm er dabei einen seltsamen Gesang, der, obwohl sehr einförmig klingend, doch eine wundervolle Melodie hatte, die ihm mit Gewalt die Augen zu schließen schien. Doch wenn er diesem Drange folgte und sich zum Schlafen anschicken wollte, so kam ihm plötzlich der Diebstahl in den Sinn, den er heute Abend begangen, und sein Herz klopfte ihm bei diesem Gedanken immer stärker und stärker. So lag er eine Stunde ungefähr und wälzte sich schlaflos auf seinem Lager. Mitunter kam ihm der Gedanke, dem Verbote seines Mietsherrn zuwider aufzustehen und das Treiben der Zwerge zu beobachten. Doch lange kämpfte er gegen diesen Vorwitz an, richtete sich bald in die Höhe, legte sich dann wieder hin, verdeckte sich jetzt die Ohren, um nichts zu hören, und lauschte alsdann wieder umso sorgfältiger. Kurz ihm war, als zögen ihn unsichtbare Gewalten auf seinem Lager hin und her, bald dahin, bald dorthin. Nun richtete er sich wieder in die Höhe, erhob sich und stand an der Tür, um die Zwerge in ihrer vollen Arbeit zu überraschen. Noch in diesem Augenblicke wollte er wieder zurücktreten, Doch widerstand er der Versuchung nicht länger, ein Druck, die Tür flog auf, und anstatt etwas zu sehen, stürzte der Weber, von einem furchtbaren Schlage getroffen, besinnungslos auf den Boden dahin. Als er wieder erwachte, rieb er sich anfänglich die Augen und wusste nicht, wie ihm geschehen. Er starrte um sich und sah, dass er zwar in seiner Hütte lag, deren Wände aber nicht mehr ganz und rein aussahen wie früher, sondern hie und da Spalten zeigten, durch welche der Morgenwind hineindrang, der mit den Nesseln und dem Gesträuch spielte, das aus dem mit Schutt bedeckten Boden hervorwucherte. Konrad, auf dessen Kopf eine Betäubung lag, wie er sie früher nie empfunden, richtete sich mühsam auf und konnte sich kaum daran erinnern, was er gestern Abend getan und im Sinn gehabt hatte. Neben ihm lagen die Stücke seines zerbrochenen Webstuhles und vor ihm der eingewickelte Stoff. Erst als er das Stück sah, welches er von demselben heruntergeschnitten hatte, fiel ihm der ganze Verlauf des gestrigen Tages und der gestrigen Nacht ein, und er erkannte zu seinem Schrecken, auf welcher Weise er sich vergangen habe. Jetzt kam ihm zum ersten Male der Gedanke wieder recht lebhaft, wie schlecht er gehandelt und was für ein Mensch er geworden sei. Er fasste den festen Vorsatz, ein besseres Leben anzufangen, nahm das fertige Seidenzeug, nebst dem Stück Arbeit, das er heruntergeschnitten hatte, in der Absicht, beides seinem Herrn einzuhändigen, wo er alsdann seinen Fehler eingestehen und aufs Feierlichste geloben wolle, sich ernstlich zu bessern. Von diesem guten Gedanke innerlich erbaut, verließ er das zerstörte Zwergennest, indem er sich fest vornahm, nicht mehr dahin zurückzukehren, da er dem armen kleinen Männern ungerechterweise die größte Schuld an dem Zustande beimaß, in dem er sich jetzt befand. Als er so heraus aus seiner Hütte in die frische Morgenluft trat, war es ihm, als sei ein finsterer Bann von ihm gewichen, und er schämte sich so ernstlich seines schlechten Lebenswandels, wie er ihn bisher geführt. Zum ersten Male nach langer Zeit besuchte er das Grab seiner Eltern, und nachdem er sich hier noch einmal Besserung gelobt, wandelte er getrost der Stadt zu. Schon hatte er dieselbe fast erreicht, als er sich am Wege niedersetzte, sein Päckchen öffnete, um den darin befindlichen Seidenstoff noch einmal genau durchzusehen und schön zu ordnen. Doch wer beschreibt seinen Schrecken, als er das Papier auseinandertat und das Päckchen mit schwarzem Staub und Schutt angefüllt sah? Verzweiflungsvoll schlug er sich vor die Stirn und wälzte sich im Grase herum, mit allen Verwünschungen und Schimpfworten, die ihm gerade in den Sinn kamen, gedachte er der Zwerge, die er als die alleinige Ursache seines Unglücks ansah. Bald sprang er auf, bald warf er sich wieder nieder, dann erhob er sich und lief stundenlang zwischen den Tälern und Felsen umher, besah hundertmal das Papier, das er in der Hand festklemmte. Aber aus dem Staube wollte kein Seidenzeug werden. Darauf klagte er aufs Neue dem ganzen Weltall sein Elend und seine Not. Dazwischen glaubte er zuweilen, ein heiseres Lachen zu vernehmen, was seinen Zorn noch vermehrte. Doch wenn er sich dorthin wandte, von woher das Geräusch zu kommen schien, hörte er nichts mehr. So lief und tobte er umher, bis der Abend kam und warf sich dann erschöpft am Fuße einiger Felsblöcke nieder. Laut weinend erklärte er sich hier als den unglücklichsten Menschen, dem gerade in dem Augenblick, wo er sich ernstlich Besserung vorgenommen, alle Mittel hierzu abgeschnitten seien. Doch bald übermannte ihn ein verzweiflungsvoller Trotz, der zuweilen den Unglücklichen anwandelt, und er sprach laut zu sich selbst: »Wohlan denn, Gott weiß, dass ich mich habe bessern wollen und ein anderes Leben anfangen. Aber er hat den bußfertigen Sünder nicht annehmen wollen und mir alles nehmen lassen, wodurch ich mir hätte wieder emporhelfen können. Jetzt mag mit mir geschehen, was da will, und wer mich will, der hat mich. Henning Fiese las dieses Märchen aus der Sammlung des Friedrich Wilhelm Hackländer.